Deutschlandfunk Kultur Studio 9. Der Tag mit
Elisabeth Nier, Chefreporterin der Wirtschaftswoche. Ich grüße Sie. Schönen guten Tag.
Hallo, Herr Frenzel.
Würden Sie Emmanuel Macron auch gerne mal einen Brief schreiben?
Noch lieber würde ich mit ihm sprechen.
Aber dann wissen wir ja schon,
Freundschaft hat sowas Altmodisches, das ist auch ganz charmant. Mhm.
Tja, er hat uns ja alle adressiert letzte Woche, der französische Präsident. Bürgerinnen und Bürger Europas, so ging das los. Und Bürgerin Annegret Kramp-Karrenbauer, die möglicherweise auch gerne einfach mal mit ihm sprechen würde, vermute ich mal. Aber die hat jetzt auch erstmal die Schriftform gewählt, hat ihm geantwortet. Großer Aufschlag in der Welt am Sonntag. Jetzt müssen wir, glaube ich, gleich mal darüber sprechen, ob AKK wirklich Macron antworten wollte oder noch die ein oder andere Zusatzbotschaft drinsteckt. Das werden wir klären in dieser Radiostunde. Und irgendwann, das sei schon erwähnt, wird es auch um Flugtaxis gehen. Sie sind jetzt wie gekommen?
Mit den öffentlichen Verkehrsmitteln.
Okay, alles klar. So ungefähr das extreme Gegenteil des Flugtaxis. Ja. Mein Gast, Elisabeth Nier, ich bin Corvinian Frenzel, wünsche einen guten Tag. Die Woche beginnt mit ein paar Fragen, ausgelöst durch Annegret Kramp-Karrenbauer und ihrer europapolitischen Antwort auf den französischen Präsidenten Emmanuel Macron. Und die erste Frage, Frau Nier, vielleicht haben Sie aus vielen Jahren Erfahrung als Hauptstadtjournalistin eine Vorstellung. Eine erste Frage, die sich mir stellt, wie muss man sich das vorstellen? Annegret und Angela sitzen zusammen und die Kanzlerin sagt, magst du mal übernehmen?
Ich könnte mir vorstellen, dass AKK, wie Annegret Kramp-Karrenbauer ja immer genannt wird, da von sich aus schon gesagt hat, ich mache das jetzt und dass Merkel das hat geschehen lassen. Das ist nicht ungefährlich. Ich glaube, darin liegt auch eine kleine Kränkung für Macron, der ja ohnehin das Gefühl hat, dass er seine Zuneigung zu den Deutschen, der hat ja im Deutschen Bundestag wirklich mal so eine Art Liebeserklärung formuliert, dass die nicht erwidert wird und dass er alles Mögliche schon versucht hat, um auf die Deutschen zuzugehen. Und man hört immer von Kollegen, die direkt über ihn berichten, dass er sehr, sehr viel Wert auf Etikette legt, sehr genau guckt, wen er empfängt. Zum Beispiel Christian Lindner hat er nie empfangen, obwohl die europapolitisch da in eine Richtung marschieren wollen.
Ja, mittlerweile. Ne? Macron hatte ja auch damals, als die Regierungsbildung in Deutschland stattfand und es noch Richtung Jamaika ging, gesagt, oh, wenn die FDP dabei ist, haben wir ein riesengroßes
Problem.
Das
stimmt, das stimmt. Also trotzdem.
Aber jetzt,
also,
jetzt wollen sie Freunde werden, auf jeden Fall im Europaparlament auch.
Ja, vielleicht ist das auch nur ein Bündnis auf Zeit, aber es ist jedenfalls so, dass Macron als jemand gilt, der größten Wert drauf legt und es ist schon ein gewisser Affront, dass jetzt Kramp-Karrenbauer ihm antwortet und es Angela Merkel eben nicht für nötig hält, da überhaupt drauf zu reagieren. Und ja, ich glaube, für AKK ist es halt auch nicht ganz einfach, so den Führungsanspruch wirklich zu demonstrieren. Sie hatte nun auch in letzter Zeit ein bisschen schlechte Presse, das kommt vielleicht auch noch dazu. Es gab viel Debatten über ihre Karnevalswitze und so weiter. Ganz egal, wie von
Im Vergleich dazu ist es ja ein wirklich hochseriöses Dokument, was sie da abgeliefert hat.
Absolut. Und ich glaube, das darf man nicht unterschätzen, dass irgendwie so ticken, glaube ich, die meisten Profis hier in Berlin. Also nichts hilft so sehr, wie wenn man also schlechte Presse hat, einfach das nächste Thema schnell hinterher spielen und was das nächste dagegen setzen.
Insofern vielen Dank, Elisabeth Nier, dass Sie es nochmal erwähnt haben, diese Büttenrede. Aber mal umgekehrt gedacht aus Pariser Perspektive. Sie haben gesagt, das könnte, ist insofern gefährlich, als dass es da als Kränkung wahrgenommen werden kann. Uns schreibt nur eine Parteivorsitzende ohne jegliches Mandat in irgendeinem Parlament, ohne Regierungsamt zurück. Gleichzeitig könnte man aber das natürlich in Paris auch so lesen. Okay, wenn es um europäische Zukunftsfragen geht, müssen wir also direkt mit Annegret Kramp-Karrenbauer reden und die Kanzlerin ist aus dem Spiel raus.
Ja, ich glaube, die wissen schon, dass sie da zweigleisig fahren müssen. Also man kann auch sagen, vielleicht war es auch viel trivialer und da hatte einfach jemand von den geschätzten Kollegen von der Welt die Idee und gesagt, hey, wenn der Macron hier über so viele Zeitungen da, 28 waren es, glaube ich, kommuniziert,
in jedem Land, ja, der EU,
genau. Dann fragen wir doch mal Kramp-Karrenbauer, ob sie nicht antworten will. Manchmal ist es ja auch so banal, wir Journalisten neigen ja auch manchmal dazu, immer ganz viel Strategie in Dinge hineinzugeheimnissen, die eigentlich dann sehr zufällig passieren.
Und das ist natürlich auch das Gute, wenn man nur Parteivorsitzende ist, man hat für sowas auch Zeit. Obwohl man, glaube ich, immer die Zeit haben sollte, einem französischen Präsidenten auf einen solchen Vorstoß zu antworten.
In der Sache war es ja auch überraschend, muss man sagen. Also viele haben ja gesagt, AKK ist eine überzeugte Europäerin, die ist so saarländisch geprägt und die Tonalität ihrer Antwort habe ich persönlich nicht so empfunden. Ich finde, dass es eher einzahlt bei denjenigen, die sich sehr euroskeptisch positionieren. Und insofern war es einfach auch interessant zu sehen.
Aber insofern stellt sich natürlich auch die Frage, An wen war diese Antwort eigentlich gerichtet? Also dann möglicherweise doch eher an ein innenpolitisches Publikum und gar nicht so sehr an den französischen Präsidenten?
Naja, ich glaube, das schließt sich gegenseitig ja nicht aus. Es war auf jeden Fall auch eine Klarstellung, wo die CDU sich verortet und dass es eben auch die neue Chefin so tut. Ich finde, eigentlich ist AKK da sogar noch weniger kooperativ gegenüber Macron als Merkel, was mich dann doch so in der Klarheit überrascht hat. Ich fand die Härte, mit der sie so die üblichen populistischen Anti-Brüssel-Ressentiments so bedient hat, also zu sagen, wir müssen die Pendelei zwischen Brüssel und Straßburg beenden und Straßburg quasi, jetzt mal umgangssprachlich gesagt, dicht machen. Wir müssen von den EU-Beamten höhere Steuerzahlungen verlangen. Solche Themen, da kann man ja im Detail immer drüber streiten. Aber wenn es wirklich in so einem großen Grundsatzpapier um die großen Fragen, was machen wir bei Klimaschutz, Digitalisierung, europäische Armee geht, gemessen daran ist es sehr kleinteilig, was sie da vorgeschlagen hat. Und es zahlt natürlich total bei denjenigen ein, die Brüssel sowieso als so korrupte, personell überbesetzte, zu gut verdienende, elitäre Veranstaltung darstellen.
Mhm. Macron wurde abgeschmettert, so hat das die Europa-Expertin und Europakämpferin Ulrike Gero kommentiert auf Twitter und hat dann dazu geschrieben, bei AKK wird der rechte Arm des Staates in Europa gefordert, also Militär, Sicherheit, Grenzen, auch ganz stark Zusammenarbeit zwischen den Staaten und nicht unbedingt Brüssel. Die linke Seite wird ignoriert, so geht das Zitat weiter. Wenn wir keine Antwort auf Solidarität, soziale Sicherheit, Haftung haben, wird Europa nicht sein. Zitat Ende.
Teile ich nicht.
Teilen Sie nicht, nein?
Ich finde, dass die Europäische Verteidigungsunion kein rechtes Projekt ist. Ich finde, das ist ein richtiges Projekt. Das ist ein Zukunftsprojekt. Und man kann auch aus rechten wie linken Motiven heraus das richtig finden, dass die Europäer bei dem Thema enger zusammenarbeiten. Genauso ist es bei der Flüchtlingspolitik, beim Grenzschutz und so weiter. Also finde ich, ist sehr einseitig framed, wie man so neudeutsch sagt.
Ja, ich verstehe, was Sie sagen. Gleichzeitig habe ich es so gelesen mit diese Analyse mit einer gewissen Freude an dieser Analyse, weil ich dann dachte, na, wenn das wirklich so ist, ja, also dass sich da ein Europa abzeichnet, wie es eine Annegret Kramp-Karrenbauer zeichnet, diese Richtung, dann ist das im Mai bei der Europawahl wirklich eine Alternative, dass man sagen kann, es gibt ein sozialdemokratisches, linkes Europa-Projekt, das halt stärker auf Solidarität, soziale Sicherheit, gemeinsame Arbeitslosenversicherung, Mindestlohn, so wie Macron das vorschlägt, setzt, oder eins, das halt sagt, na, konzentrieren wir uns mal auf Schengen. Mehr Grenzzusammenarbeit, Abschottung der europäischen Außengrenze und dergleichen.
Das ist beides richtig. Also ich glaube, dass in der Tat die Unterschiede zwischen den Lagern, die sich ja insgesamt wieder so stärker rauskristallisieren, auch in der Innenpolitik, dass die auch beim Thema Europa deutlich werden. Mindestlohn, Sozialpolitik und so sind gute Beispiele. Und gleichzeitig fände ich es eben schade, wenn man im Moment wirklich sinnvolle, richtige europäische Projekte wie die Verteidigungsunion allein so unter parteipolitischen Gesichtspunkten beurteilt. Darum ging es mir eben.
Ein Thema hat am Wochenende für einige Diskussionen gesorgt, auch heute noch, der Vorstoß der Familienministerin Franziska Giffey von der SPD, die eine Lanze bricht für Väter von Trennungskindern. Ganz konkret geht es darum, dass, und jetzt zitiere ich die Ministerin, dass der Vater weiterhin den vollen Unterhalt zahlen muss, auch wenn das Kind viel Zeit bei ihm verbringt und sogar ein eigenes Zimmer bei ihm hat, muss beendet werden. Das will die Familienministerin geändert sehen. Elisabeth Nier, einverstanden?
Nein, ich finde das problematisch und ich glaube, da wird es in der Sache auch noch viel, viel, viel Streit geben. Mich hat es auch ein bisschen gewundert, dass eine sozialdemokratische Familienministerin so einen Vorschlag macht. Das ist also auch eine Richtungsverschiebung. Es hat zwar ihre Vorgängerin, auch Manuela Schwesig, schon immer sehr viel gemacht, um die Rolle von Vätern zu stärken insgesamt und zu sagen, also auch diese ganzen Gleichstellungsthemen, das geht nur mit Männern und Frauen gemeinsam. Also da ist das eigentlich die Fortsetzung einer Linie, aber bisher galt bei diesem ganzen Themenbereich Alleinerziehende, Trennungskinder immer das Prinzip Priorität beim Kindeswohl. Und es ist ja nun einfach so, dass wenn ein Elternteil alleinerzieht, in den allermeisten Fällen die Mutter, dass 90% der Kosten auch dann entstehen, wenn der Vater ein Zimmer hat oder Geld ausgibt. Also die ganzen Kosten, also deswegen muss sie ja nicht weniger Miete zahlen, deswegen muss sie nicht weniger für Schule, Urlaub, Kleidung und so weiter ausgeben. Und selbst wenn
das gilt natürlich auch für den Vater. Also es sind zwei Haushalte, die geführt werden müssen. Insofern könnte man ja sagen, da muss man mal genauer hinschauen. Frau Nier, höre ich dabei richtig bei Ihnen raus, dass Sie letztendlich aber auch so die Frage oder den Gedanken in Frage stellen, dass es für das Kindeswohl gut ist, wenn der Vater stärker beteiligt ist?
Nee, gar nicht. Im Gegenteil. Ich glaube nur, man muss bei den Geldströmen da eine klare, eindeutige Regelung finden. Und wir sehen das in anderen sozialpolitischen Bereichen, zum Beispiel bei den sogenannten Bedarfsgemeinschaften, beim Arbeitslosengeld. Da kriegen ja zusammenlegende Paare weniger Unterstützung von der Bundesagentur für Arbeit als zwei Singles, die vielleicht oder zwei Menschen, die liiert sind, aber nicht zusammenleben. Und da wird dann wirklich kontrolliert, sind da zwei Betten in einer Wohnung oder ist das eine WG? Wie ist das mit den Zahnbürsten? Wie ist das mit dem Kühlschrank und so weiter? Und die Frage, ob wir diese Situation beim Scheidungsrecht auch wollen, dass der Staat wirklich dann kontrolliert, ist das Kind jetzt 70-30 oder 50-50 oder 100% und 0%, da kommen wir in Teufels Küche. Also im Moment sieht man, dass wie überfordert die Jugendämter schon sind in vielen Städten. Es zahlen ja nur 50% aller unterhaltspflichtigen Väter überhaupt Unterhalt. Da gibt es sicher viele, die es auch nicht können, die nicht genug verdienen. Aber die Zahlungen des Staates für den sogenannten Unterhaltsvorschuss, also wenn der Staat einspringt, sind extrem gestiegen in den letzten Jahren. Und man sieht auch von Kommune zu Kommune riesige Unterschiede. Also in einigen Kommunen machen die was, um das Geld zurückzuholen von den Vätern, in anderen nicht. Also da liegt sehr viel im Argen. Und ich glaube, wenn wir den Jugendämtern jetzt noch so eine neue Aufgabe zuweisen, das Gesetz muss dann ja auch wirklich kontrolliert werden. Läuft das so oder behauptet der Vater jetzt nur, das Kind ist ja 30% bei mir? Und ich glaube, da übernimmt der Staat sich.
Okay, das sind sehr praktische und nachvollziehbare Erwägungen, die Sie da haben. Aber auf der grundsätzlichen Ebene, und ich glaube, das ist das, was die Ministerin auch anspricht, es ist ja auch eine Frage des Gerechtigkeitsgefühls. Also wenn da Väter sind, die sich stark engagieren, die vielleicht nicht 50-50 da sind, aber wirklich engagiert sind und dann genauso wie der Vater, der nichts macht, im Prinzip die gleiche Unterhaltszahlung machen müssen, dann ist das natürlich politisch in diesem individuellen Fall, aber zusammenaddiert auch ein gesellschaftliches Problem. Und vielleicht ein Gedanke dazu. Ich hatte so den Eindruck, als ich dieses Problem jetzt auch durch diese Debatte für mich rekapituliert habe, dass wir einerseits gesellschaftspolitisch ganz stark wollen, dass diese alte Logik, wenn sich Eltern trennen, dass das Kind ganz automatisch bei der Mutter ist, aufgebrochen wird. Also wir eigentlich am besten 50-50 Gleichberechtigung auch in Trennungsfällen haben wollen. Aber das Unterhaltsrecht eigentlich noch von der alten Logik ausgeht.
In gewisser Weise ja, wobei ja Eltern 50-50 machen können. Solche Fälle gibt es ja auch. Wenn das Kind eine Woche bei Vater, eine Woche bei der Mutter ist zum Beispiel, dann zahlt eben keiner von beiden Unterhalt. Das ist gesetzlich klar geregelt. Also ich gebe zu, ich bin dadurch zwei Dinge geprägt. In vielen anderen Ländern gilt ja das sogenannte Wechselmodell. Und in Amerika zum Beispiel, wo ich mal auch mich journalistisch damit beschäftigt habe, als ich mal 5 Monate da war, gibt es schon ein ernstzunehmendes Problem, dass viele einzelne Elternteile, meistens sind das Väter, dann eben auch ein Kind zu sich nehmen, um Geld zu sparen. Die sagen, okay, der soll dann hier sein, ich will keinen Unterhalt zahlen, wo dann aber trotzdem die Hauptbetreuung bei dem anderen Elternteil stattfindet. Und wie gesagt, also die Fixkosten sinken ja nicht dadurch. Und ich würde einfach ziemlich radikal zugunsten des Kindes, dass dann eben trotzdem, also dem nützt es ja im Zweifel nicht viel, wenn es zwei Zimmer hat. Es braucht irgendwie erstmal so eine Grundausstattung an, die eben in vielen Familien auch nicht unbedingt gegeben ist. Und das wäre die Priorität, dass dann nicht zwei Eltern irgendwie einen Fernseher haben, sondern ein Elternteil dann eben vielleicht das bisschen bessere Paar Schuhe kauft oder Geld hat, auch mal eine Nachhilfe zu bezahlen, wenn es nötig ist.
Ja, das ist natürlich ein ganz schwieriger Bereich, weil da politisch was organisiert werden muss, was ja ganz stark ins private Leben reingeht und wo es ganz viele unterschiedliche Geschichten und Situationen gibt. Und das ist wahrscheinlich politisch sowieso fast schon unmöglich.
Es ist total heikel. Darf ich einen Satz noch dazu sagen? Also ich glaube, ich kenne privat auch ganz schlimme Geschichten von sehr engagierten Vätern, die verzweifeln an Jugendgerichten und Jugendämtern, die von den Müttern ausgenutzt und ferngehalten werden von ihren Kindern und erpresst werden und ganz schrecklich. Trotzdem muss ich sagen, als jemand, der sehr lange über familienpolitische Themen geschrieben hat, ich glaube, es ist praktisch unmöglich, eine Regelung zu finden, die jedem Einzelfall gerecht wird. Wir haben da die Väter mit ihren berechtigten Anliegen, die übrigens teilweise auch sehr, sehr gut organisiert und eloquent sind und durchaus in der Lage sind, ihre Anliegen auch vorzutragen. Und wir haben eine große Zahl von alleinerziehenden Müttern, die wirklich in Armut leben und deren Kinder wirklich in großen Schwierigkeiten auch sind. Und wenn man das einfach mal so über den Daumen peilt, nach meiner Erfahrung oder Recherchehintergrund, welche Gruppe ist größer, welche ist relevanter, dann würde ich sagen, trotz allem, wir haben so ein massives Problem immer noch mit Alleinerziehenden und deren ökonomischer Situation, dass meine Priorität immer wäre, da was zu machen.
Aber gesellschaftspolitisch muss es ja eigentlich auch darum gehen, diese Gruppenverhältnisse, wie Sie sie gerade geschätzt haben, zu verändern. Also, dass wir aus dieser Logik rauskommen, dass es eigentlich immer automatisch die Mutter ist.
Dazu hätte ich einen super Vorschlag. Ja? Wir schaffen jetzt hier beide gemeinsam das Wort Vätermonate ab. Das wäre mal so ein kleiner Anfang, wo aber Leute wie wir, die ihr Geld mit Sprache verdienen, einen Beitrag leisten können. Ja. Es gibt nämlich erstaunlich viele Leute, die denken, Männer können nur 2 Monate Elternzeit nehmen. Das sei hiermit noch einmal betont. Das ist falsch. Das
sie
können Männer und
12.
Frauen machen.
Ja.
Und, oder sogar ja. 14, glaube ich.
Nein,
ne?
Wenn 14 kriegt, also 14 kriegt man nur,
zusammen.
Wenn beide das
genau,
sich
ja, ja.
teilen.
Also einer maximal 12, genau. Und deswegen gibt es keine Vätermonate, sondern es gibt nur Partnermonate.
Die Frage, was machen Eltern, wenn sie sich trennen? Wie gehen sie mit dem Sorgerecht um? Wo sind die Kinder? Da gibt es verschiedene Modelle. Ein Modell ist das Wechselmodell. Das Stichwort ist auch schon gefallen. Die FDP möchte das auch zum Standardmodell machen. Möchte also, dass die Familiengerichte das grundsätzlich, Ausnahmen eingeschlossen, anwenden. Halten Sie das für einen guten Weg?
Also ich halte es zumindest für besser als das, was jetzt geplant ist bei Frau Giffey, weil das eben, wie gesagt, also glaube ich, zulasten der Kinder geht. Da fände ich sogar noch besser, wenn man es so macht wie die Grünen, die sagen, also keine Kürzung beim Unterhalt und der Vater kann dann, wenn er Zusatzkosten hat, das von der Steuer abziehen, wenn er zum Beispiel mehr für ein extra Zimmer ausgibt. Aber ja, also Wechselmodell passt halt auch für viele nicht. Es gibt einfach auch Situationen, da leben die Leute in verschiedenen Städten oder wollen das nicht. Und es gibt eben auch viele ganz problematische familiäre Situationen. Also die meisten Leute trennen sich ja nun nicht zum Spaß und da kann das für die Kinder, auch wenn es ihrem eigenen Wunsch entspricht, ja auch manchmal anders besser sein. Also da würde ich eher dazu tendieren, zu sagen, man muss es sich individuell angucken. In vielen Bereichen der Familienpolitik fährt man ja auch ganz gut damit, dass die Jugendämter entscheiden. Das sind ja die Leute, die dann auch den Vergleich haben, die vor Ort sind. Aber gerade deswegen muss man auch aufpassen, die nicht mit Aufgaben zu überfrachten, weil da einfach auch schon inzwischen krasser Personalmangel herrscht. Diese ganzen Aufgaben sind eben auch in der Zeit entstanden, als es noch viel niedrigere Scheidungsquoten gab.
Jetzt könnte man aber an dieser Stelle sagen, und Sie dürfen mir diesen Vergleich gleich um die Ohren hauen, aber ich mache ihn trotzdem. Wenn wir sehen, beispielsweise in der Wirtschaft, dass Vorstandsmitglieder von Unternehmen fast automatisch Männer sind, weil wir das irgendwie kulturell so gelernt haben und ganz schwierig die Vorstellung haben, dass das irgendwie auch anders sein kann. Da sagen ja viele, da müssen wir eben härter reingehen, also auch mit Quoten und sagen, das muss man quotieren und dann wird das schon kommen. Jetzt übertrage ich das mal auf die Familiensituation, auf diese Trennungssituation, dass wir vielleicht, auch wenn es sehr viele individuelle Situationen gibt, vom Grundansatz her so reingehen müssten zu sagen, wir wollen die Väter da mehr haben, wir wollen das als Standard schaffen und das ist erstmal der Weg.
Ja, das Anliegen finde ich auch sympathisch und richtig. Ich glaube, man müsste auch viel mehr machen, um zum Beispiel Besuchsrechte und solche Sachen, oder Besuch ist sowieso auch schon so ein doofes Wort dabei, also die Rechte von Vätern, ihre Kinder zu sehen oder eben auch von Müttern, wenn das Kind beim Vater lebt, zu stärken. Mir haben Fachleute erklärt, man kann zum Beispiel auch, wenn man das Unterhaltsrecht reformiert, vielleicht eher in die Richtung, die die Grünen wollen, kann man auch in einer Gesetzesbegründung schon ziemlich viel Einfluss drauf nehmen, wie dann Familiengerichte im konkreten Fall entscheiden. Ich hätte trotzdem bei dem, was Sie vorschlagen mit diesem Wechselmodell, kann sein, dass das Denken ändert, dass es vielleicht auch manchmal die Argumentation von einem Chef, der seinem männlichen Mitarbeiter sagt, wieso, hier musst du doch nicht und du kannst doch und so. Also es geht ja um einen Kulturwandel auch in den Unternehmen und es kann sein, dass man den durch sowas auch befördern würde. Aber das für mich stärkere Argument ist immer noch, dass wir doch einfach in der Realität, in der Praxis einfach Welten davon entfernt sind und diese Aufgaben einfach noch wahnsinnig ungleich verteilt sind und wir so ein aufgepropftes Modell einfach nur dann Sinn macht, wenn man da überhaupt eine Chance einer Umsetzung hat. Sonst hat man eben wirklich die Gefahr, so wie in Amerika das häufiger vorkommt, dass dann einfach jemand sagt, okay, ich nehme das Geld mit, so dass ich keinen Unterhalt mehr zahlen muss und kümmere mich nicht wirklich. Und ich glaube, das ist wirklich eine große Gefahr.
Und der wirklich emanzipatorische Weg aus dieser Problematik heraus wäre natürlich auch der, dass wir gar nicht so große Gehaltsunterschiede zwischen Männern und Frauen haben. Da wäre die Unterhaltsfrage wieder ganz anders zu stellen.
Ja, und flexiblere Arbeitszeitmodelle, die das auch mehr Vätern ermöglichen, sich reinzuhängen, wenn sie das gerne wollen.
Ich weiß nicht, ob es ein großes Ereignis ist, es ist aber in jedem Fall groß inszeniert. Verkehrsminister Andreas Scheuer, CSU, ist vor einer Stunde Taxi geflogen. Flugtaxi. Der Minister hat den City Airbus vorgestellt. 4 Personen, wenn ich das richtig gelesen habe, können darin fliegen. Frau Nia, die Taz fragt heute auf der Titelseite: Mobilität der Zukunft oder PR-Gag? Haben Sie eine Antwort?
Also ich finde die Frage total berechtigt. Also einerseits finde ich es ja sympathisch, wenn beim Thema Digitalisierung auch mal groß gedacht wird und wirklich in Zukunftsszenarien gedacht wird. Mir fehlt das so ein bisschen, wenn ich in Städten wie Kopenhagen oder Paris oder Amsterdam gucke, habe ich immer den Eindruck, dass da in anderen Teilen der Welt einfach viel mutiger, innovativere Verkehrskonzepte gemacht werden. Auch dieses ganze Thema fahrradgerechte Städte und so weiter, da gibt es, glaube ich, noch viel Luft nach oben. Und deswegen habe ich mich auch damals als Doro Beer, also die CSU-Kollegin von Herrn Scheuer, über Flugtaxis gesprochen habe, nicht drüber lustig gemacht, sondern fand es eigentlich eher sympathisch.
Die übrigens heute mit dabei ist, das sei nur erwähnt. Ja,
ja, und trotzdem, das ist ja auch gut. Und es gibt ja nun wirklich auch viele ernstzunehmende Verkehrsexperten, die sagen, also das ist durchaus eine Mobilitätsform der Zukunft. Damit muss man sich beschäftigen. Das ist auch ökonomisch für deutsche Unternehmen sehr interessant. Und gleichzeitig ist es natürlich trotzdem auch ein riesen Ablenkungsmanöver. Herr Scheuer hat ein besonderes Händchen dafür, kleine Themen groß zu machen. Das ist auch so mit so Elektrorollern und so weiter. Das hat er auch mit großem Drumherum inszeniert, um ein bisschen davon abzulenken, was für Versäumnisse zum Beispiel beim Thema Diesel oder so generell beim Thema Breitbanddigitalisierung auch da sind.
Genau, dazu gibt es nämlich, gut, dass Sie das sagen, Breitbandausbau und digitale Infrastruktur heute auch echten Stoff durch eine Studie oder vielmehr ein Index, der vorgestellt wurde, der Deutschland-Index Digitalisierung 2019. Das Fraunhofer-Institut steckt dahinter. Die haben ganz interessante Zahlen zur Social-Media-Nutzung, aber vielleicht mal kurz erstmal zur digitalen Infrastruktur. Da sagen sie nämlich, es geht zwar voran, vor allem in den Stadtstaaten, auch in Hessen und Nordrhein-Westfalen, Schleswig-Holstein, aber insgesamt immer noch nicht gut. Und da stellt sich mir immer wieder die Frage, in diesem hochtechnisierten Land mit dieser vielen Kompetenz und dem vielen Geld, das wir haben, warum sich dieses Land so unglaublich schwer damit tut.
Naja, ich glaube, da kommen eine ganze Menge Sachen zusammen. Das Haupthemmnis scheint mir Föderalismus und auch so ein bisschen mangelnder Ehrgeiz so der letzten Legislaturperiode zu sein. Insgesamt habe ich persönlich den Eindruck, dass viele in der Regierung wirklich aufgewacht sind und da was ändern wollen. Und das ist auch einer der Gründe, warum ich zum Beispiel eher nicht für Neuwahlen bin, weil ich so den Eindruck habe, jetzt sind so langsam die ganzen Planstellen im Kanzleramt und so weiter besetzt von den Leuten, die gerade das Thema Digitalisierung vorantreiben wollen. Wenn die jetzt alle direkt wieder aufhören würden, würde das Ganze noch länger dauern.
Social Media, ich habe es angesprochen, da gibt es ganz interessante Zahlen, nämlich eine gewisse Ermüdung in Sachen Digitalisierung der Lebenswelten, wenn ich das jetzt mal so übersetzen darf, Social Media. Nämlich in fast allen Bundesländern sind die Userzahlen sozialer Plattformen, Facebook, Twitter und Co. deutlich zurückgegangen. In einzelnen Bundesländern im Vergleich zu 2015 bis zu -18%. Mein erster Gedanke war, Robert Habeck ist nicht allein.
Das stimmt. Es gab ja neulich schon eine Studie, die auch zeigte, dass Jugendliche weniger Social Media nutzen als noch vor kurzem und auch skeptischer darauf schauen, mit großem Argwohn irgendwie sich nach den Hintergründen und Manipulationsmöglichkeiten und so weiter schauen. Ich glaube, das ist einfach so ein kollektiver gesellschaftlicher Lernprozess. Es wäre ja auch erstaunlich, wenn diese ganzen Debatten über Hüge und Abschalten und Digital Detox so völlig ohne Folgen blieben.
Aber es ist natürlich interessant vor dem Hintergrund, dass wir gerade politisch an dem Punkt sind, dass wir sagen, Digitalisierung, 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 die Arbeitswelt wird sich verändern und dergleichen mehr. Und in dem privaten, persönlichen Bereich, wo man also quasi die Vernetzung in der Welt hat, so ein Rückzug stattfindet.
Das finde ich nicht. Ich glaube, dieses viel strapazierte Vergleich mit dem Straßenverkehr ist richtig. Also, dass in der Zeit, wo die ganzen Autobahnen gebaut worden sind und die Autos immer schneller fuhren, dann eben auch die Gurtpflicht durchgesetzt wurde.
Okay. Wenn sich alles ändert, wenn die Digitalisierung die ganze Arbeitswelt auf den Kopf stellt, wenn unsere soziale Welt durch soziale Medien strukturiert wird, wenn Gesellschaften vor Umwälzungen stehen, wie wir sie gerade ahnen, teils schon erleben, was ist dann eigentlich der Kitt? Was hält Gesellschaften noch zusammen? Der Soziologe Heinz Bude wirft heute einen nicht ganz neuen Begriff zurück in die Welt, Solidarität. Solidarität, die Zukunft einer großen Idee, so heißt Budes Buch, das heute erscheint, über das wir mit ihm am Morgen gesprochen haben im Deutschlandfunk Kultur. Ein kleiner Auszug zur Frage, warum Solidarität wieder wichtiger wird und werden muss.
Der Einzelne ist der Bezugspunkt, auch von Politik. Wir wollen die Möglichkeiten der Einzelnen stärken, etwa auch durch Bildung, aber auch durch soziale Rechte. Aber es geht immer darum, vom Einzelnen her zu denken. Und ich glaube, wir haben in allen Gesellschaften heute eine Stimmung der Enttäuschung über diese Idee, weil die Leute sagen, was hat uns das eigentlich alles gebracht? Es hat uns mehr Ungleichheit gebracht. Es hat uns mehr, möglicherweise sogar mehr soziale Spaltung gebracht. Was um Himmels Willen war gut daran? Und man sucht jetzt wieder nach Begriffen, nach Orientierung, auch nach einer Politik, die nicht vom Einzelnen, nicht vom Individuum ausgeht, sondern von einem Wir ausgeht, von einem Raum der Solidarität.
Das sagt der Soziologe Heinz Bude. Mein Gast ist die Journalistin Elisabeth Nia. Frau Nia, wie sehr erreicht Sie das Beschwören dieses Wir?
Also ich finde daran zwei Sachen interessant. Also das eine ist, Heinz Bude ist ja ein Soziologe, der sehr oft eigentlich in den letzten 20 Jahren, würde ich sagen, die Nase vorn hatte, wenn es so um gesellschaftliche Debatten gab und oft so Diskussionen über Ungleichheit in unterschiedlichsten Varianten da einfach so, ja, so Stichwortgeber war für Diskussionen, die dann andere weitergeführt haben. Deswegen nehme ich das ernst und es gibt ja ganz klar auch so ein, so eine Gegenbewegung gegen den Kapitalismus, so in den Vereinigten Staaten bei den Demokraten oder durch Labour und so international. Insofern ist da bestimmt was im Gange, was er in seinem neuen Buch da, glaube ich, aufgreift. Ich fand auch interessant, als Andrea Nahles zum Internationalen Frauentag gesagt hat, wir brauchen wieder mehr Wir. Da habe ich gedacht, genau, die hat Bude gelesen. Die nimmt, weiß ich nicht, ob das stimmt, aber das war so meine Assoziation. Mhm. Also einerseits, glaube ich, steht dieses Buch da sicher für einen gesellschaftlichen Trend. Ich glaube aber, dass das Problem mit der Individualisierung, die er beschreibt, wirklich viel auch mit Digitalisierung und Medien zu tun hatte, also mit dem Thema, das wir eben am Wickel haben. Es gibt einfach eben viel weniger kollektive Treffpunkte. Das ist einmal sozusagen die Fernsehsendung. Tatort ist vielleicht noch eine Ausnahme, manchmal auch die Tagesschau, aber auch so wie die Kaufhäuser sind auch sinnbildlich dafür. So beim Kaufhof oder Karstadt hat sich eben früher die ganze Gesellschaft getroffen und heute konsumiert man sehr unterschiedlich und sehr viel spezieller. Gleichzeitig gibt es auch beim Konsum wieder so einen Gegentrend. Die Leute wollen dann irgendwie an langen Tischen und mit wildfremden Menschen gemeinsam sitzen, auch in teuren Hotels und teuren Restaurants. Also ich glaube, es gibt eine kollektive Suchbewegung da, wo die Grenzen des Individuellen sind. Und ich glaube, das ist ja wahrscheinlich ein Buch zu dieser Stimmung.
Das sind Fragen der Begegnung, die Sie da gerade aufgeworfen haben. Man kann das Rad natürlich auch ein bisschen größer drehen oder vielleicht muss man das dann auch und die Frage stellen, was bedeutet das letztendlich auch für die Art und Weise, wie wir leben und wirtschaften vor allem auch. Ich habe mal vor Jahren, als Sven Giegold gerade zu den Grünen rüberwechselte von Attac weg, der jetzige Spitzenkandidat der Grünen bei der Europawahl, habe ich ihn gesprochen. Er hatte so ein Bild aufgemacht, hat gesagt, wir brauchen eigentlich die Gleichheit und eine Gesellschaft der 70er Jahre, wo die Extreme noch nicht so weit auseinander waren, wo man auch mehr kollektive Momente hatten, aber ohne die Emanzipationsdefizite dieser Zeit, also die Freiheit, die individuellen Rechte, auch gerade für Schwule und Lesben und andere Minderheiten wichtig, also dass man das zusammenkriegt. Und ich habe damals gedacht, ja, also im Prinzip Freiheit und Gleichheit gleichermaßen und dachte, aber vielleicht ist das genau das Problem, je mehr individuelle Freiheit wir haben, je mehr entfesselten Markt, entfesselten Kapitalismus und je mehr Ungleichheit auch, die letztendlich dieses Wir kaputt macht.
Ja, also sie wird wahrscheinlich nicht überraschen, dass ich als Wirtschaftsjournalistin da bei einem Punkt vor allem großes Fragezeichen mache. Also es hat ja niemand, glaube ich, was dagegen, dass Menschen ähnlich gute materielle Ausstattung haben. Aber der ganze kapitalistische Betrieb braucht natürlich auch Anreize, um zu funktionieren und zu laufen.
Und der Anreiz ist Ungleichheit?
Ja, Ungleichheit gehört dazu. Ich glaube, wenn nicht diejenigen Renditen bekommen, die etwas riskieren, die sich mehr anstrengen, die überhaupt sich anders committen als andere, sinkt auch die Leistungsbereitschaft. Also mein Ansatz wäre eher.
Aber ist das Risiko dann nicht, dass eben auch das Wir kaputt geht? Das ist ja die Beobachtung, die wir aus den 90ern und frühen Nullerjahren gemacht haben, dass diese Form des Marktes, des Kapitalismus offenbar den Kitt dieser Gesellschaft sehr porös gemacht hat.
Naja, also wir jammern da schon noch auf einem sehr hohen Niveau und wir leben in einem Sozialstaat mit einem umfangreichen sozialen Netz und so weiter.
Darf ich ganz kurz einhaken? Dieser Sozialstaat, der sich aber auch interessant verändert hat. Nehmen Sie die Arbeitslosigkeit, die Anfang der 80er Jahre, wenn wir darüber gesprochen hätten, als gesellschaftliches Phänomen wahrgenommen worden wäre. Die Gesellschaft hat nicht genug Arbeit, die sie zur Verfügung stellt. Die Analyse der späten 90er Jahre war, Arbeitslosigkeit ist ein individuelles Problem. Du bist nicht qualifiziert genug. Der Sozialstaat gibt die Antwort, wir qualifizieren dich. Aber es ist dein Problem, ich, nicht wir.
Ja, also ich glaube, das ist tatsächlich so, dass viele derjenigen, die im Moment so unzufrieden sind, das ist auch sowas wie, wenn ich jetzt mal Fremdwort spreche, sagen darf, das ist sowas wie ein Kollateralschaden der Meritokratie. Also wir leben in einer Gesellschaft, die allen das Gefühl gibt, du bist der Einzelne und kannst alles schaffen, was du willst. Das frustriert natürlich diejenigen, die keinen Erfolg haben, vielleicht auch ohne ein eigenes Verschulden, weil sie eben auch den Eindruck dadurch vermittelt bekommen, es würde alles an ihnen liegen. Das ist anders als früher, als man den Eindruck hatte, wir leben nun mal in einer wie auch immer sichtbaren Klassengesellschaft, wo es eben auch dann nicht am Einzelnen liegt, wenn er aus seinem sozialen Milieu sich nicht weiterentwickelt und so weiter. Also ich glaube, das ist was Wahres dran. Trotzdem glaube ich auch, dass Freiheit und Gleichheit oft Gegenpole sind, die man nicht gleichzeitig haben kann, auch wenn Herr Giegold das gerne möchte. Und mein Ansatz dabei wäre eher, wie man dieses Moment der Leistungsgerechtigkeit stärker machen kann. Im Moment ist es ja so, dass es sehr viel Wohlstand auch ohne eigene Leistung durch Erbschaften und so weiter und Kapitalerträge teilweise und so gibt es. Und wie man eigentlich so dieses klassische, erhardsche soziale Marktwirtschaft, Leistungsversprechen der Einzelnen, der sich anstrengt, kriegt auch die entsprechenden Erträge, wie man das wieder stärken kann. Und ich glaube, das wäre wichtig, um auch das Vertrauen so in den Staat und den Sozialstaat wieder stärker zu machen.
Und das ist die Frage, sind die Deutschen ein freundliches Volk? Und ich helfe Ihnen bei der Skalierung. Es gibt nämlich eine Studie aus Basel, Forscher um den Soziologen Alexander Dill. Und es gibt eine Skala 1 sehr freundlich bis 10 sehr unfreundlich. Wo verorten Sie Ihre deutschen Mitmenschen?
Im unteren Drittel.
Im unteren Drittel, okay. Ja, wissen Sie, was der Durchschnittswert ist in dieser Umfrage? Ja. 6,5 Punkte, gleich auf mit Italien. Und extrem freundlich schätzen sich die Bewohner der Zentralafrikanischen Republik ein, oder vielmehr ihre Landsleute, 8,9 Punkte. Jetzt bleibt für mich eigentlich nur noch eine Frage, aber ich glaube, die können wir nicht erschöpfend klären. Wozu braucht man solche Studien?
Also wer wir Deutsche sind, da gibt es, glaube ich, ganz viel Klärungsbedarf. Und ich habe oft das Gefühl, dass wir ganz falsche Vorstellungen haben und wir immer noch denken, wir sind so preußisch pünktlich ordentlich und dann geht man einmal in Berlin auf die Straße und fragt sich, ob das alles so stimmt.
Elisabeth Nier, vielen Dank, dass Sie hier heute bei mir waren.
Sehr gerne. Tschüss.
Tschüss.